Die Autorin Susan Kreller ist heute bei uns zu Gast und sie liest uns jetzt ein Gedicht von Hilde Domin vor.
Aus dem Gedicht Bitte, aus dem Gedichtband Der Baum blüht trotzdem. Und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden.
Frau Keller, Sie haben dieses Gedicht Ihrem neuen Roman mit dem Titel Pirasol vorangestellt. Warum?
Ja, ich fand, das hat sehr gut gepasst zum Buch, aber hatte auch einen relativ banalen Grund am Anfang. Ich wollte gern dem Buch ein Gedicht voranstellen oder einen Auszug von einer Dichterin, die man vor allem als alte Frau kennt. Und ich hatte da so einige Bücher mir angeguckt, also Rose Ausländer zum Beispiel, Marie-Louise Kaschnitz und Elisabeth Borchers. Und Hilde Domin begleitet mich aber schon immer und tröstet mich auch schon, seit ich denken kann. Und deshalb habe ich mich für Hilde Domin entschieden. Und natürlich auch deshalb, weil es im Buch sehr um das Versehrtsein, um den Aspekt der Heilung geht. Also das hat für mich sehr gut gepasst.
Pirasol, so heißt Ihr Roman. Pirasol ist der Name einer Villa. Was ist das für eine Villa und warum heißt die so seltsam?
Das ist eine alte Fabrikantenvilla, die einst dem Papierfabrikanten Willem Suhr, der im Buch eine große Rolle spielt, gehört hat. Die wurde im 19. Jahrhundert erbaut, mit Hilfe eines brasilianischen Geldgebers. Der hatte auch einen sehr schönen brasilianischen Namen, den ich leider nicht so gut aussprechen kann. Hermes Ernesto Pirasol. Aber eigentlich wird das da anders ausgesprochen, Pirasol oder so. Ist schwierig. Und in diesem kleinen Städtchen in Deutschland, in dem die Geschichte spielt, sagt natürlich niemand Pirasol, sondern die hieß dann immer, also die wurde ihm zu Ehren dann so genannt, die Villa. Und alle nennen sie eigentlich anders. Ich persönlich nenne sie Pirasol. Aber das ist völlig egal, denn es gibt sowieso keine gute, korrekte deutsche Aussprache. Viele nennen sie auch Pirasol, in Anlehnung an Parasol vielleicht, was auch sehr schön ist. Es gibt auch zum Beispiel im Spanischen,
habe ich jetzt Parasol heißt
Sonnenschirm. Mhm. Und im Spanischen, habe ich gehört, gibt es das Wort Girasol, Sonnenblume, die sich der Sonne zuwendet. Das finde ich wunderbar. Und vielleicht ist Gwendolin auch so eine.
Wie kommen Sie auf so ein Wort Pirasol?
Das war irgendwann einfach da. Das war reine Magie, keine Ahnung. Also das ist manchmal so, dass bei mir Geschichten mit einem Namen oder einem Wort beginnen. Zum Beispiel auch der Schneeriese mit dem Namen Stella Maraun, der plötzlich da war.
Also das sind gewissermaßen Zauberworte.
Irgendwie
die
für mich schon.
Fliegen und ja, dann auch so einen ganzen Roman möglich machen, so eine Zauberkraft haben. In der Villa Pirasol, da lebt nun Ihre Romanheldin, die 84-jährige Gwendolin, deren Geschichte Sie erzählen. Und das tun Sie auf drei verschiedenen Erzählebenen. Das muss man kurz erklären. Also da ist einmal die Kindheit und Jugend, die Zeit, in der Gwendolin ihre Eltern, ihre Heimat, quasi alles verloren hat. Dann ist da die zweite Ebene, die Zeit mit Mann und Kind. In dieser Zeit geht auch, ja, man möchte fast sagen, alles schief, was schief gehen kann. Und drittens ist da die Jetztzeit, also die Zeit, aus der jetzt erzählt wird, die Zeit der 84-jährigen Witwe Gwendolin und die Zeit, die ihr noch bleibt. Wieso haben Sie diese Erzählform gewählt?
Am Anfang habe ich gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Das hat sich quasi von selbst ergeben, als ich angefangen habe zu schreiben. Und irgendwann ist mir aber klar geworden, dass genau diese Struktur sehr gut zu der Geschichte passt, weil es hier sehr stark um Erinnerungen geht. Und Erinnerung erfolgt ja auch nicht chronologisch oder linear, sondern das ist ja ein einziges Durcheinander. Und trotzdem gibt es immer irgendwelche Verbindungen, auch in der Erinnerung und eine gewisse Logik. Und deshalb habe ich mich, glaube ich, dann endgültig dafür entschieden, auch also wirklich das beizubehalten. Also das ist ein scheinbares Durcheinander von Zeitebenen. Und trotzdem gibt es sehr viele Verbindungen, auch zwischen den einzelnen Kapiteln. Es kann sein, dass mal eins damit endet, dass eine Figur aufsteht. Und im nächsten Kapitel, das vielleicht 20 Jahre später spielt, da steht auch jemand auf am Anfang. Und solche Verbindungen gibt es relativ häufig im Buch.
Die Hauptverbindung ist aber Ihre Heldin Gwendolin, die dies natürlich zusammenhält. Und bestimmte Themen, die Literatur, die Musik, das Papier taucht immer wieder auf. Ganz wichtig, das Papier, das eine große Rolle spielt, taucht am Anfang auf, taucht am Ende nochmal auf. Gwendolin hatte, fangen wir mal mit der Kindheit an, hatte eigentlich eine schöne Kindheit.
Ja, sie hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Genau, das ist nämlich auch, finde ich, ganz wichtig. Nicht ihr ganzes Leben war schlimm. Also bis sie 13 war, hatte sie vielleicht die glücklichste Kindheit, die man sich vorstellen kann, mit ganz wunderbaren Eltern.
Und dann kamen aber die Nazis und haben sie aus dieser Kindheit, aus diesem Paradies vertrieben. In ihrem Roman heißen die nur die Verirrten. Mhm. Das ist ja eine Vertreibung aus dem Paradies in die Hölle, wie sie drastischer nicht sein kann. Oder sie verliert Vater und Mutter und Heimat, alles. Da bleibt nichts für Gwendolyn. Vielleicht bleibt doch was. Die Musik, die Literatur.
Genau, also sie schöpft ja Trost aus der Kunst, aus Büchern, vor allem aus der Musik auch. Also es ist nicht so, dass es immer dunkel ist. Es gibt Menschen, Lichtgestalten. Es gibt Bücher, es gibt die Kunst. Alles das hat nicht die Kraft, sie wirklich da rauszuholen. Aber es gibt einen Gedanken, der mir sehr gut gefallen hat. Und zwar, dass eine glückliche Kindheit einen Menschen, auch wenn das Leben danach ganz furchtbar ist, immer beschützen kann. Und vielleicht irgendwann nochmal dafür sorgen kann, dass dieser Mensch sich erhebt und vielleicht doch nochmal glücklich wird. Vielleicht ein bisschen wie bei Harry Potter, der ja auch durch die Liebe seiner Eltern immer beschützt wird.
Also das ist so wie ein Schutzmantel oder Kindheit als Schutzengel dann auch, wenn man eine glückliche Kindheit gehabt hat. Und sie übersteht ja auch diese Traumatisierung. Also sie stirbt nicht, sie geht nicht daran zugrunde. Das hätte man auch verstehen können. Sie wird aber sowas wie das stumme Mägdlein. Also sie verstummt. Sie kann nur noch reagieren in dem Leben, was dann kommt. Ein Mann kommt und heiratet sie. Das ist jetzt aber alles andere als ein Erlöser. Das ist im Grunde auch ein Verehrter, oder?
Das ist auch ein Verirrter in vielerlei Hinsicht. Und alle im Buch haben ja ein unglaubliches Gepäck auch zu tragen.
Aber wie reagieren Sie darauf? Manche autoaggressiv, manche fremdaggressiv. Den Mann, der Sie heiratet, das wird ein Ungetüm. Also der wird richtig grausam und brutal dann auch. Und darunter leidet sie dann auch. Sie verliert dann auch noch ihren geliebten Sohn. Ja, das ist jetzt schon fast jesuanisch. Denn der Sohn, der will eigentlich den Vater und die Fabrik von den Sünden der Vergangenheit befreien, indem er sie benennt und bezahlt das mit seiner Vertreibung. Am Ende sogar mit dem Tod. Und seine Mutter kann ihn nicht retten, oder?
Seine Mutter kann ihn nicht retten, aber es ist trotzdem nicht so, dass sie es nicht versucht. Sie versucht es ja die ganze Zeit. Also sie versucht sich ja auch immer zu wehren und tut das ja auch relativ häufig, aber auf eine Weise, die ein anderer gar nicht mitbekommt. Also sie hat so kleine, winzige Racheaktionen, die sie durchführt.
Aber sie kann nicht auf den Tisch schauen.
Sie kann nicht auf den Tisch schauen.
Sie bleibt gefangen in sich.
Sie bleibt gefangen und sie denkt sehr oft darüber nach, dass sie es gern, sie würde es ja gern können. Irgendwo steht auch, sie würde gern einfach die Axt holen. Warum ist sie eine Mutter, die das nicht tut? Sie schafft es einfach nicht. Also ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das nicht schaffen, weil es einfach unendlich schwierig ist, wenn man so in diesen Strukturen gefangen ist.
Und wenn man selbst so gedemütigt worden ist und diese Demütigung so in einem drinstecken, dass man nicht schafft, aus diesem Gefängnis sich zu befreien. Das ist ja fast schon auch so eine Art Hiob-Geschichte, die Sie da erzählen. Gwendolyn verliert die Mutter, sie verliert den Vater, sie verliert die Heimat, sie verliert den Sohn. Alles. Nachher droht sogar Pirasol, ihre Villa, ihr weggenommen zu werden. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Gwendolyn gelingt die Befreiung. Das ist fast wie ein Wunder, oder?
Ja, ein bisschen ist es wie ein Wunder. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sowas möglich ist. Also es gibt ja hier bestimmte Auslöser. Auch das ist ja nicht so, dass sie einfach beschließt, so jetzt ist sie 84, jetzt reicht's aber auch mal und jetzt wird alles gut. So ist es ja gar nicht. Die Geschichte beginnt ja damit, dass ihr verschollener Sohn angeblich wieder in der Stadt gesehen wurde. Und das bringt einiges in Bewegung und vor allem sie selbst.
Der taucht da auf, der wird von den Bewohnern der Stadt gesehen, auch von ihrer Mitbewohnerin angeblich. Diese Mitbewohnerin ist wieder eine ziemliche Hexe, die sie drangsaliert. Das setzt sich dann fort, also die Drangsalierungen des Mannes setzen sich in den Drangsalierungen der Mitbewohnerin fort. Und dann taucht dieser Sohn auf. Also da denkt man natürlich auch wieder sofort an Jesus, Emmaus, der auch erscheint, also der irgendwie gestorben ist, nicht da sein kann. Das erfährt man aber erst ganz am Ende. Aber er, ich verrate mir nicht zu viel, aber er erscheint irgendwie. Er ist plötzlich wieder da und diese Erscheinung löst in ihr gewaltig was aus, oder?
Ja.
Und sie schafft es dann auch mit 84 Jahren tatsächlich, diese Thea, die sie so quält, diese Hexe aus ihrem Haus zu vertreiben. Woher nimmt sie da die Kraft?
Sie schafft es ja zum ersten Mal in ihrem Leben, sich mit dem, was passiert ist, wirklich auseinanderzusetzen und ihre Traurigkeit anzunehmen. Nicht aus dem Leben zu verbannen, sondern wirklich anzunehmen und als Teil ihres Lebens zu akzeptieren. Es geht ja in dem Buch auch nicht um Heilung, es geht um Trost. Ich glaube, es geht um das Gefühl des Getröstetseins. Sie schafft es, weil ihr der Sohn, ja jetzt, ich möchte tatsächlich auch nicht so viel verraten, aber sie bekommt einfach die Gelegenheit, sich nochmal mit einem auseinanderzusetzen und sich auch zu verabschieden von bestimmten Dingen in ihrem Leben und auch sich ein bisschen auszusöhnen.
Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Das ist ein wichtiges Zitat in Ihrem Buch. Was hat es damit auf sich?
Ich dachte, das passt natürlich sehr gut, dieses Tonsteine sterben, auch ein schöner Titel, Tonsteine scherben Zitat. Das Lied ist, glaube ich, auch genau in der Zeit rausgekommen, als der Sohn von Gwendolyn dann kurz davor war zu verschwinden aus der Villa. Und das passt natürlich zur ganzen Geschichte, denn bei Gwendolyn ist es ja auch so, dass jetzt, nachdem sie wirklich das Allerschlimmste erlebt hat, dass sie jetzt der Tag wieder beginnen kann.
In Ihrem Roman ist auch vom Bärtigen am Kreuz die Rede, klar, wer damit gemeint ist. Also der hängt in der Villa Pirasol, dieses Kreuz, natürlich Gottes Sohn, das ist auch Gott, den Gwendolyn nach dem Tod ihres Mannes aber zunächst in den Keller verbannt. Kein Wunder, dass sie mit Gott hadert nach all dem, was ihr zugestoßen ist und was sie erlebt hat. Aber dieses Kreuz kommt dann zurück. Also Thea, die Mitbewohnerin, holt das Kreuz zurück aus dem Keller, hängt es dahin. Man könnte nun denken, wenn sie Thea vertrieben hat, nimmt sie auch das Kreuz wieder von der Wand ab, damit zurück in den Keller. Das macht sie aber nicht. Sie lässt das Kreuz da hängen und am Ende scheint sogar der Jesus an dem Kreuz zu lächeln. Ist das eine Art Versöhnung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass sie sich zum Schluss mit dem Bärtigen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, versöhnt, aber der darf bleiben. Und sie hat eher fast so ein zärtliches Gefühl für ihn.
Das ist ja auch ein Spiel mit Rollen, mit Figuren. Vielleicht lächelt auch ihr Sohn sie da an, oder?
Ja, ja. Ist doch ein sehr schöner Gedanke. Hm. Das wäre sehr schön.
In Ihrem Roman Schneeriese und jetzt auch in dem Roman Pirasol geht es auch immer um die Einsamkeit. Wie können wir denn mit unserer Einsamkeit leben? Einmal schreiben Sie in Pirasol, dass selbst ein guter Freund die Einsamkeit nur schlecht beleuchten kann.
Tja, also eine Lösung habe ich leider bis heute auch noch nicht gefunden, aber ich glaube, es gibt im Leben doch sehr viele Möglichkeiten, aus der Einsamkeit immer mal rauszukommen. Sei es mit Hilfe von anderen Menschen, also das ist für mich sowieso das Allerwichtigste im Leben, wirklich andere Menschen und ja, Kunst ist auch in der Lage, Menschen aus ihrer Einsamkeit rauszuholen oder nicht nur rauszuholen, sondern die Einsamkeit zu was Gutem zu machen.
Kunst, Literatur spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Buch. Genau. Also Ihr Vater, Gwendolins Vater, ist Theaterkritiker. Mhm. Und das bleibt für Sie auch immer, immer wichtig, diese Literatur. Also die im Verhältnis zur Buchhändlerin spielt da eine große Rolle. Mhm. Das ist ein grundlegendes Motiv des Romans.
Ja.
Und Papier. Papier spielt eine ganz wichtige Rolle.
Papier spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, genau.
Der Roman beginnt mit einer Szene am Grab ihres verstorbenen Mannes, ist sie da. Und da ist so ein kleines Schokoladenpapier. Was hat es damit auf sich?
Ja, also die Thea findet am Grab von Gwendolins Mann ein Stück Schokoladenpapier. So lernen die sich eigentlich kennen, die beiden. Aber ich möchte es tatsächlich überhaupt nicht verraten. Ich kann nur sagen, Schokoladenpapier spielt im Buch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Auch deshalb, weil Willem ein Ordnungsfanatiker war und gerade sehr allergisch auf Schokoladenpapier reagiert hat. Und das zieht sich durchs ganze Buch und wird dann...
Wir verraten jetzt wirklich nicht zu viel. Das ist ganz spannend. Lesen Sie das Buch, also auch Gwendolin und Willem lernen sich kennen. Auch da spielt Schokoladenpapier.
Da, auch da ist es sehr wichtig, genau.
Ich will nichts mehr verraten. Also Gwendolin, die fühlt sich ja auch irgendwie schuldig, weil sie ihrem Sohn eben auch nicht helfen konnte, nicht geholfen hat, weil sie auch das stumme Mägdlein geblieben ist, sicher auch aus dieser Traumatisierung heraus. Dann gibt es aber diese Augenblicke, da fühlt sie auch die Abwesenheit von dieser Schuld. Es gibt keine Schuld, kein Wünschen, kein Verfluchen. Da gibt es nur den Kreis, den die Welt in diesem Augenblick um einen Menschen zieht. Was sind das für Momente?
Die Momente, die konnten ja sehr lange nicht stattfinden, weil sie einfach von diesen Schuldgefühlen so stark geprägt war. Und die haben im Grunde ihr ganzes Leben beeinflusst. Und jetzt, da sie sich so langsam befreit, auch von ihrer Mitbewohnerin Thea, die ja auch für diesen dunklen Teil in Gwendolin selbst steht und für die Schuldgefühle. Und jetzt schafft sie es auch, zumindest in Momenten, sich davon zu befreien.
Mögen Sie uns einige Zeilen aus Ihrem Roman Pirasol vorlesen? Eben diese Zeilen, die von der Abwesenheit der Schuld, die von der Unschuld erzählen.
Sie ist ein Mägdelein gewesen in all den Jahren, zu stumm, um sich für den Jungen einzusetzen und für sich selbst. Dieser wochenlange Ekel, als der Vater zurück und die kurze Erleichterung, als die Mutter weg war, nie mehr einzutauschen gegen ein angemessenes Gefühl von Liebe. Und doch sitzt Gwendolin jetzt im Bett, riecht den frischen Bezug und von draußen den verblühenden Flieder. Jetzt, in diesen Minuten, sitzt sie da, kann sie überall fühlen und weiß, es wird nicht von Dauer sein, aber bitte, für den Moment ist sie da, die Abwesenheit von Schuld.
im Vorgespräch haben Sie uns gesagt, dass auf Lesungen immer wieder die Frage auftaucht, wie ist das mit 84 Jahren? Kann da noch so viel passieren? Kann man sich da tatsächlich noch befreien? Insofern ist Ihr Roman auch ein sehr kühner Roman. Was sagen Sie denn dann, wenn das ältere Publikum sagt, das ist doch Quatsch, das gibt's nicht mit 84 Jahren, da lebt man das Leben zu Ende, da ist man, wie man ist, da gibt's keine Luft nach oben?
Ich sage dann zum Beispiel, dass ich einige Jahre in einem Seniorenheim recherchiert habe. Das heißt, ich war da alle paar Wochen, habe Likör getrunken und vorgelesen aus dem entstehenden Manuskript, habe sehr viele Fragen gestellt und wir haben aber vor allem auch über sehr viele Aspekte des Alters und des Alterns gesprochen oder ich habe das einfach auch mitbekommen. Gleich am Anfang, als ich erzählt habe, worum es im Buch geht und dass es um eine Frau geht, die sich endlich im hohen Alter wehrt, da haben ganz viele gesagt, ja, genau wie ich. Und das haben sehr viele auch so empfunden. Und natürlich haben die sich vielleicht nicht auf so eine Weise gewehrt wie Gwendolyn, das ist ja schon ein Knall dann im Buch. Aber das kannten sehr viele auf irgendeine Weise. Und ich hatte gestern eine Lesung hier in Köln und da kamen doch einige Menschen dann zu mir und haben gesagt, ja, es war bei Ihnen auch so und Sie kennen auch ältere Menschen, die haben das auch geschafft.
Also das gibt es beides. Einmal die sagen, das ist auch so, aber es gibt dann auch eben die sagen...
Das ist nicht, genau, die sagen, es ist nicht möglich, irgendwann ist Schluss, dann ändert man sich nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, dass sich Menschen immer ändern können, egal wie alt sie sind. Vielleicht müssen bestimmte Dinge passieren, dass es dann dazu kommt. Das kann gut sein, dass es einen bestimmten Auslöser auch braucht, um so weit zu kommen. Aber das ist immer möglich, aber schwierig.
Vielen Dank, Susan Kreller. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für den Roman Pirasol, den ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte. Ein Roman, der von einem erschütternden Schicksal erzählt. Ein Buch, das aber auch tröstet, weil es Hoffnung macht. Es ist nie zu spät, egal wie alt man ist. Es gibt immer noch ein Leben zu leben. Pirasol, der Roman von Susan Kreller, ist im Berlin Verlag erschienen. Das Buch hat 285 Seiten. Es kostet 20 €. Vielen Dank.
Vielen Dank.